Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 12. April 2025. Die Ereignisse überstürzen sich, wir leben in hochinteressanten Zeiten und natürlich sind die Aktualitäten, die uns alle beschäftigen, auch Thema in dieser Deutschland-Ausgabe der Weltwoche. Ich komme dann im Einzelnen noch darauf zu sprechen, bei Bedarf. Aber zuerst eine allgemeine Bemerkung. Blicke ich heute in Richtung Norden über die Landesgrenze, denke ich an Deutschland in der Nacht, aber auch am Tag, bin ich nicht mehr so sehr um den Schlaf gebracht. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, kann man positive Entwicklungen erkennen. Gibt es Signale, Klopfzeichen aus der Wirklichkeit, die wir als erfreulich bezeichnen müssen? Natürlich, ich bin weit davon entfernt, Sie kennen mich, die Dinge schönreden zu wollen. Ich mache es vermutlich trotzdem noch viel zu sehr, weil ich einfach ein zuversichtlicher Mensch bin. Ich weigere mich einzusteigen in dieses Weltuntergangsgetöse und in den Daueralarmismus der Medien, obwohl ich ja selber auch ein Alarmist bin oder mich genötigt sehe, ab und zu Alarm zu schlagen. Aber im Grunde meines Herzens bin ich zutiefst harmoniesüchtig und glaube ich irgendwie immer noch ans Gute im Menschen, selbstverständlich. Und die Menschen sind ja bei all ihren Fehlern und Irrtümern am Ende doch bei allen Abscheulichkeiten, die sie zu veranstalten in der Lage sind, am Ende sind es ja doch auch liebenswürdige Lebewesen. Das muss man auch einmal zur Abwechslung festhalten. Und in Deutschland bewegt sich etwas. Die Zeitstimmung dreht und wenn ich eben heute an Deutschland mich herantaste, dann beschleichen mich weniger negative Gefühle, als das noch vor einem Jahr, vor zwei, vor drei Jahren der Fall war. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine Veränderung zum Guten erkennen können. Mit jetzt noch etwas gutem Willen, aber es gibt viele Faktoren, die man einfach nicht außer Acht lassen darf. Erstens, das politische System wird immer vielfältiger und damit demokratischer. Sie haben heute mehr Auswahl. Ja, Sie haben auch Brandmauern, Sie haben einen Zusammenschluss in der Mitte, aber das sind ja sehr interessante Phänomene. Das ist transparent, man kann sich dann eine Meinung bilden und die Dinge entstellen sich zur Kenntlichkeit. Das ist ja die Formulierung, die wir hier immer wieder verwenden. Sie haben also mehr Vielfalt, Sie haben mehr Auswahl. Es geht nicht einfach nur noch in die linke, in die grüne Richtung. Die Helden der letzten Jahre, die Grünen, die sind nachhaltig entzaubert worden. Sie sind nicht weg, weil die Umweltanliegen nach wie vor sehr viele Leute beschäftigen. Ganz am Boden nach den letzten Wahlen lag die SPD, die sich jetzt aber auch aufgrund der ungeschickten Verhandlungsstrategie von Friedrich Merz plötzlich wieder nach oben manövrieren konnte mit ihrem Lars Klingbeil, der da den mutmaßlichen nächsten Kanzler Friedrich Merz ziemlich dominant durch die Manege geführt hat. Sie haben eine AfD, die viel stärker geworden ist, als man ihr das noch vor 4-5 Jahren zugetraut hätte. Nicht, weil die Deutschen durchdrehen, sondern weil diese AfD eben etwas richtig macht. Und noch ist man im deutschen Mainstream erst sehr, sehr zurückhaltend bereit, das zu erkennen, was diese Partei richtig macht und sich eben auch auf das Gespräch, auch auf die Auseinandersetzung mit dieser Partei wirklich einzulassen. Es gibt diese Brandmauer, darüber haben wir schon viel gesagt, das ist eine Verkrüppelung, eine Verunstaltung der Demokratie, das ist etwas Undemokratisches, das wird aber keinen Bestand haben. Und man sieht es ja bereits, dass die mediale Brandmauer etwa, die ist schon ziemlich weg, nämlich vor einem Jahr, vor zwei Jahren hat man in den Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens vor allem über die AfD gesprochen. Mittlerweile sieht man sich genötigt, ja freiwillig machen die das nicht, sieht man sich genötigt, weil man natürlich auch diese Millionen von Wählern, die will man nicht einfach weglassen bei sinkenden Einschaltquoten, also sieht man sich genötigt, mit dieser Partei ins Gespräch zu kommen. Natürlich immer mit den gleichen Tribunalhaften ernsthaften Talkrunden-Zusammensetzungen, aber Sie können ja zur Abwechslung auch mal Weltwoche schauen und dort bekommen Sie dann die AfDler auch ungefiltert vor die Kamera. Ja, es ist eben wichtig, audiatur et altera pars, und wenn die anderen die einen meistens immer nur anschuldigen, ja, dann geben wir eben auch den Beschuldigten das Wort. Das ist ein elementares Gesetz unseres Rechtsstaats. Also die AfD auszugrenzen, medial auszugrenzen, das funktioniert nicht mehr so leicht. Und ich sehe jetzt auch bei den neueren Portalen, zum Beispiel bei News von Julian Reichelt, dass dort, ich glaube gestern, der Tino Chrupalla erstmals in der Morgensendung aufgetreten ist, in jener Morgensendung, in der auch ich die Ehre habe, gelegentlich mitmachen zu dürfen. Und das zeigt doch, dass auch dort, wo bis vor noch nicht so langer Zeit auch eine Art, könnte man sagen, etwas informelle Distanz oder eben vielleicht sogar ein Brandmäuerchen bestanden hat, dass eben dort auch jetzt sich eine Normalisierung einstellt. Das sehen Sie übrigens auch in der intellektuellen Sphäre, und das freut mich ganz besonders, dass ehemalige Kollegen, die ich während meiner Zeit in Deutschland kennen und schätzen gelernt habe, unter anderem den Ulf Poschardt, der es ja mittlerweile zum Herausgeber der Weltgruppe beim Springer Verlag gebracht hat, der hat ein Buch geschrieben, Shitbürgertum, ein Protestschrei gewissermaßen, sehr gut formuliert, gegen den grünen und linken Moralismus. Und dieses Buch hat ja zunächst keinen Verleger gefunden. Er musste das im Eigenverlag auf Amazon rausbringen, ist dann steil rausgekommen. Vielleicht auch deshalb, weil mein Kollege Roman Zeller den Ulf Poschardt interviewt hat. Und das hat sehr große Resonanz gefunden, hat auch die Zuschauer begeistert. Das ist ein Erfolg und das ist eine andere Stimme. Das ist die Entmystifizierung eben dieses links-grünen zivilisationssatten und fremdfinanzierten Moralismus, der vor allem auch in den deutschen Großstädten unter Intellektuellen etwas da in der journalistischen Boheme besonders en vogue war. Und mit diesem Buch hat es jetzt auch der Ulf Poschardt wirklich in die Headlines geschafft. Und neuerdings, und das ist auch eine interessante Bewegung, hat er sogar einen Verlag gefunden, und zwar den West End Verlag, einen linken Verlag. The West End is the best, the West is the best. Sie kennen das berühmte Zitat von Jim Morrison. Also auch da, das Packeis bricht auf, es wird aufgeknackt, es ist nicht der gleiche einförmige, breiige Eintopf, den Sie da immer serviert bekommen haben. Oder wir stellen hier vor, in dieser Ausgabe durch Wolfgang Keudel geschrieben, das Buch von Matthias Heine. Matthias Heine, auch ein ehemaliger Kollege der Welt, den ich sehr schätze, der hat sich dem Wokismus gewidmet, die wokistische Kultur, diese Denkvernebelung, das ist ja auch ein anderes Wort für diesen hochtrabenden, selbstgefälligen Moralismus, auch da kommt jetzt im Mainstream immer mehr Widerspruch. Und das ist ja auch kein Wunder, denn diese ganzen linken Politikausschweifungen, diese Fantasien, die funktionieren eben nicht, die sind nicht nachhaltig, die lassen sich nicht finanzieren. Das sind eigentlich Sumpfblüten eines wohlstandsverwahrlosten Lebens, meistens auf Schulden und Pump finanziert und alimentiert. Und wenn dann das Geld allmählich zur Neige geht und die Leute wie nach einem Alkoholrausch in der Ausnüchterungszelle wieder etwas zur Besinnung kommen, ja, dann wendet man sich von dem ab. Dann ist eben der Zustand des Weltklimas in 100 Jahren nicht mehr so ganz oben auf der Traktandenliste, wenn man gleichzeitig sieht, wie die eigenen Stromrechnungen explodieren, wie die Kriminalität auf Deutschlandstraßen immer weitergeht. Und da sehen Sie eben auch, dass sich viel verändert hat. Als ich damals noch in Deutschland gearbeitet habe, war das Thema Ausländerkriminalität, Migrationsprobleme, das war völlig tabu. Darüber konnte man nicht sprechen. Die Ausplünderung des deutschen Sozialstaates, nicht zuletzt auch durch Migranten, wobei kein Vorwurf an die Migranten, der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt, der Lappi ist der, der es ihm hinstellt. Das ist hier die elementare Erkenntnis, die natürlich auf der linken Seite massiv bestritten wird. Und nicht zuletzt, last but not least, dürfen wir doch zur Kenntnis nehmen, dass die vielgescholtene Ampel, die damals nach einem wirklich völlig blutleeren, anämischen, fast schon einschläfernden, katatonischen Wahlkampf irgendwo lust- und freudlos ins Amt gehebelt, geschwemmt oder durch fast schon zufällig da hineingestückelt wurde, diese Regierung ist Geschichte. Über Olaf Scholz redet man nicht mehr. Das ist vielleicht eine Fußnote jetzt der jüngeren Geschichte und man hat eine neue Regierung. Natürlich auch da hält sich die Begeisterung massiv in Grenzen. Ich habe über die neue Koalitionsvereinbarung gesprochen, dieses Unglaubliche, dieses Unsinnige aus Schweizer Sicht, also wirklich zumutungsmäßige Konvolut von staatlichen Ein- und Übergriffen, das löst also bei mir schon beim Lesen Platzangst aus. Das ist jetzt dieser Koalitionsvertrag, der wird vermutlich relativ bald vergessen sein. Aber wir haben auch da eine Bewegung, die CDU, mit einem mutmaßlichen Kanzler, der ja gewiss viele enttäuscht hat, aber irgendwo tief in sich drin, diese Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, den liberal-konservativen Kurs, den es eben in der CDU auch mal gegeben hat, irgendwo noch drin hat. Und ich bin ja eben von einem unzerstörbaren Glauben an das Gute im Menschen beseelt. Und ich glaube, ich hoffe, dass irgendwann dieser Friedrich Merz noch seinen inneren Friedrich Merz von früher entdeckt, gewissermaßen wie Clark Kent, der irgendwann einmal sein Hemd öffnet und dann kommt, ja, vielleicht nicht ein Superman zum Vorschein, aber doch zumindest der Politiker, den zu sein, der Friedrich Merz einmal in Aussicht gestellt hat. Also, greifen wir hier den Ereignissen nicht voraus, freuen wir uns für einmal auch, aber ich weiß, jetzt werden viele von Ihnen schon abschalten in dieser Sendung, freuen wir uns auch mal an den kleinen Schritten. Ja, das sind kleine Schritte für die Menschheit, aber es sind eben beträchtliche Schritte für ein Land wie Deutschland, das nach der turbulenten, um es sehr vorsichtig auszudrücken, nach der turbulenten Geschichte, nach dieser Achterbahnfahrt, also eine Mischung aus Achterbahnfahrt und Geisterbahnfahrt im 20. Jahrhundert, dem verständlichen Wunsch nach Stabilität und einer gewissen geordneten, eingemitteten Normalität ausstrahlt, dass dieses Land politisch großen Veränderungen, großen Experimenten abgeneigt ist. Und man hat ja jetzt gerade riesige Experimente hinter sich mit diesem ganzen grünen Voodoo. Dass die eben nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen, das kann ich als Schweizer verstehen. Und die AfD, die eben jetzt noch ausgegrenzte, hinter der Brandmauer parkierte Partei, die, ja, die muss jetzt halt diese Herausforderung auch annehmen, muss das Problem lösen, die Schwierigkeiten ertragen. Ich habe großen Respekt vor dieser Partei, weil eben die Mitglieder dieser Partei ganz klar nicht primär Karrieristen sein können, weil sie eben, sie sind Idealisten, ihnen muss es um die Sache gehen, weil die, die in der AfD sind und das auch zugeben, in der Öffentlichkeit dafür hinstehen, die brauchen also Zivilcourage. Da stecken sie dann sehr viele Nachteile ein und das ist zu bedauern, das ist vielleicht auch zu verurteilen und da passiert sehr viel Niedriges und auch charakterliche Abgründe der AfD-Gegner kommen da zum Vorschein. Aber das ist das harte Brot, das harte Los der Opposition und da gilt es dann eben auch wieder Strategien zu entwickeln. Über den Tino Chrupalla, glaube ich, habe ich schon gesprochen bei dem Portal von Julian Reichelt bei News. Habe ich nicht vergessen. Also, Sie sehen kurzum, bei aller spezifischen und auch konkreten kritischen Einstellung oder auch bei der eben Nichtbegeisterung, die viele jetzt haben bei der neuen Regierung, ich weigere mich hier einfach einzustimmen in eine Art Rhetorik, die sagt, ja, das ist ja alles zum Untergang verurteilt. Ist es eben nicht, aber die Sache ist natürlich auch noch nicht ausgestanden. Ein anderer Lichtblick. Und das bringt mich dann etwas näher an die Aktualität. Ein anderer Lichtblick ist natürlich die Präsidentschaft Donald Trump. Für mich ist das ein Befreiungsschlag in der heutigen Politik. Ich schätze diesen Donald Trump. Ich finde das gut, was der macht. Natürlich, da ist vieles dabei, dass man dann auch wieder, an dem man herummäkeln kann und da kann man sich drüber empören und die Ausdrucksweise, all diese Dinge, da kann man seinen Moralismus daran zelebrieren. Aber für mich ist dieser unkonventionelle Politiker, der aus der Wirtschaft kommt. Das ist doch mal etwas anderes, etwas Neues. Das ist etwas Erfrischendes, nachdem wir all diese Parteiroboter da in den jeweiligen Positionen gesehen haben. Und ich warne einfach davor, jetzt nach der letzten Woche hier schon den Stab zu brechen. Die deutschen Medien sind voller Häme. Sie sagen, ja, Donald Trump, ja, jetzt knickt er ein, sein Zollwahnsinn, er musste zurückrudern. Ist doch dummes Zeug. Ich meine, der Trump, der verhandelt doch genial. Wenn der gekommen wäre von Anfang an und gesagt hätte, so, jetzt machen wir 10% Zölle mit all diesen Staaten, die uns, und das ist ja unbestritten, über den Tisch ziehen, mit all diesen versteckten Handelsbarrieren, mit diesen Auflagen, mit diesen Subventionierungen, mit dieser Industriepolitik. Auch China subventioniert natürlich die Exportindustrie, sponsert diese Unternehmen, damit sie möglichst tiefe Preise anbieten können und andere Industrien aus dem Markt drängen, damit sie die Nummer eins sind. Das sind nicht saubere Praktiken des Welthandels. Also die Chinesen sind da nicht die Gralshüter des Freihandels, genauso wenig wie die Europäische Union. Da scherpelt es also gewaltig, wenn sich die da jeweils inszenieren. Die Amerikaner sagen, es ist genug. Wir wollen mit diesen Zöllen vor allem auch diese unfairen Praktiken beenden. Wir benutzen also diese Zölle gewissermaßen als Brecheisen, um da diesen Hartbeton des überkrusteten, überregulierten, staatlich interventionistisch ferngesteuerten Freihandel, um das wieder, diesen Hartbeton aufzuknacken, dann begrüße ich das. Dann hat er noch andere Interessen, dass natürlich möglichst viele Firmen in die USA kommen, da kann er jetzt jeden Erfolg verbuchen. Aber eben, wenn er angetreten wäre und gesagt hätte, machen wir 10%, dann hätte er vielleicht 1% Zoll bekommen. Jetzt ist er angetreten und hat gesagt, okay, eigentlich könnte ich euch 60% geben, mache ich 30%. Und nachdem es ein bisschen gerumpelt hat an den Börsen, gibt er dann eine 90-tägige Pause bekannt, und heute sind die Leute schon dankbar dafür, dass es einfach 10% sind. Ich meine, das ist die Art of the Deal à la Trump. Darüber habe ich auch gesprochen mit dem Lenny Fischer in unserer Sendung Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Ja, das ist eben genau amerikanisch, maximale Forderungen stellen und dann mit immerhin beträchtlichen Zielen herausmarschieren aus den Verhandlungen. Der Friedrich Merz hätte mehr Trump lesen müssen, dann hätte er noch mehr für sich herausholen können bei diesen Koalitionsverhandlungen. Aber es ist eben interessant, auch da wieder, wenn man jetzt die Zeitungen liest, diese Koalition darf nicht scheitern, wir müssen uns verbünden gegen die AfD. Das schafft natürlich auch den Anreiz, die Themen der AfD zu übernehmen. Das ist dann wiederum ein Erfolg für die Opposition. Ist ja auch richtig, es geht ja nicht um die Parteien in der Politik, es geht um die Lösungen, um die Inhalte. Und wenn jetzt natürlich diese AfD sozusagen wie eine Art deutscher Trump ante Portas über die Brandmauer einwirkt aufs Zentrum und sich eben dann die Koalitionäre gezwungen sehen, diese Themen, die eben die Deutschen beschäftigen, selber aufzugreifen und dann vielleicht nicht so konsequent umsetzen wie die AfD, aber immerhin vielleicht etwas verwässert, aber wenigstens in die richtige Richtung, ja, dann ist eben auch schon viel erreicht. Sie sehen also, ich halte hier trotzig am Optimismus fest und möchte auch Sie einladen, Sie inspirieren, das Interessante zu sehen. Gleichzeitig gebe ich natürlich zu bedenken, ich schaue von außen, das ist ein etwas wohlwollender Blick, den man da hat. Manchmal ist man auch stärker befremdet vielleicht als ein Deutscher, der sich an gewisse Dinge gewöhnt hat. Aber das ist, wenn ich da in mich hineinhorche, auch etwas in die tieferen Gesteinsschichten meines Bewusstseins mit einer Sonde hinabsteige, ja, dann ist das ungefähr die Gefühlslage, die sich da abmessen lässt. Weitere Themen, also in der Zeitung sind wir sehr kritisch, da möchte ich gleich mal sagen, verlorene Jahre, Friedrich Merz und Deutschlands neue Regierung, Alice Weidel im Gespräch mit Roman Zeller, das ist eine ziemlich schonungslose Analyse, womöglich das exakte Gegenteil von dem, was ich Ihnen jetzt hier dargelegt habe. Dann Befreier Trump, Ökonom und Staatsmann Václav Klaus verteidigt die Politik des US-Präsidenten. Das ist wichtig, weil Václav Klaus, ein großer tschechischer Präsident, der ist nach der Wende der 90er Jahre, hat er den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft gestaltet, ist selber ein hoch angesehener liberaler Wirtschaftswissenschaftler, ein Intellektueller, und er ist ein Verteidiger von Trump. Und es gibt zu wenig Trump-Verteidiger. Trump ist ein Verbündeter der Konservativen und der Liberalen bei uns, das muss immer wieder unterstrichen werden. Das Geniale an Deutschland ist Bayern. Die Kabarettistin Monika Gruber im Gespräch über Humor, Hofnarren und Heimat mit einem Doppelschlag hat da Roman Zeller die beiden prominenten Damen vor sein Mikrofon gebracht. Und eine Thematik, die mir besonders gefällt, Erdogan, der Große, eine Würdigung. Also auf dem hacken ja auch alle rum mit seinen sultanischen Anwandlungen. Ja, das ist richtig. Ich finde, auch in der Schweiz möchte ich jetzt keinen Staatspräsidenten oder einen mächtigen Regierungschef haben, der da jahrzehntelang an der Macht bleibt. Wobei, wir müssen zur Kenntnis nehmen, die Türkei hat eine Opposition. Natürlich, da wird mit anderen Bandagen gekämpft als bei uns. Nobody is perfect. Gemessen an der Schweiz hat auch die Bundesrepublik Deutschland keine so weit ausgebaute Demokratie. Bei ihnen haben die Politiker viel mehr zu sagen als bei uns. Darum geht es der Schweiz besser als Deutschland. Also ich plädiere hier nicht für einen Systemimport Sultanat Türkei, sofern es denn eins ist, das ist jetzt augenzwinkernd gesagt, in die Schweiz. Aber, und das gefällt mir an diesem Artikel von Francis Pike, es ist eine Würdigung des Staatsmanns Erdogan, der, ja, Große, der sehr viel bewegt hat, und nach Auffassung unseres Autors könnte er als eine ganz bedeutende Persönlichkeit in die türkische Geschichte eingehen. Das ist eben wichtig. Das ist der Journalismus, der eben auch den Mut immer wieder zum Kontrapunkt aufbringt. Heißt ja nicht, dass man sich da im redaktionsinternen Meinungsbüro diese Standpunkte zu eigen machen muss. Wir haben gar kein solches Meinungsbüro, wir haben eine große heterogene Meinungsvielfalt in der Zeitung, aber es ist eben wichtig, hier auch diese anderen Sichtweisen zu bringen. Dies in aller Kürze und Ausführlichkeit ein paar freie Improvisationen entwickelt auf der Grundlage dieser neuen Weltwoche-Ausgabe für Deutschland. Abonnieren Sie auf unserer Homepage weltwoche.de oder aber im App Store Weltwoche Deutschland, die andere Sicht. Und immer auch unberechenbar, überraschend, denn es ist nicht unser Ziel, bestimmte Sichtweisen zu betonieren und festzuschreiben. Seit über 90 Jahren möchte die Weltwoche ihre Leser einfach inspirieren, selber denken, auch das Abenteuer des Denkens zu wagen. Das ist das Begeisternde vielleicht auch für mich persönlich an dieser Zeitung, dass eben im Grunde alles möglich ist und dass man einfach glaubwürdig und mit überzeugenden Autoren jenen Standpunkt in einen Raum geben kann, die ja, bei den eher etwas engeren Redaktionen, nicht bei denen in den engen Unterhosen, nicht unbedingt so ganz steil rauskommen können. Würde mich freuen, wenn Sie sich darauf einlassen. Fürs Erste verabschiede ich mich, wünsche Ihnen weiterhin ein schönes Wochenende, einen guten Start und viel Inspiration und Lebensfreude. Und wir bleiben immer für Sie auf Sendung und dran, laufend aktuell, und ich melde mich dann spätestens am Montag zurück, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Vielen Dank, bis später.